BR Klassik präsentiert Meine Musik. Prominente Gäste und ihre Lieblings-CDs. Immer samstags um 11.05 Uhr auf BR Klassik.
Mit Falk Häfner am Mikrofon. Mein heutiger Gast hat Musik quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Er hat Klavier und Geige gelernt, auch im Orchester gespielt. Heute aber ist er Dirigent, sozusagen auf der anderen Seite des Klangkörpers. In Madrid ist er angestellt, aber zu Hause ist er in Freiburg im Breisgau, in Berlin und neuerdings auch in Mittelfranken, in Feuchtwangen. Herzlich willkommen, David Afkam.
Hallo zusammen.
David, Sie kommen ja aus Freiburg, einer ausgesprochen musikalischen Stadt. Sind Sie denn ein richtiger Badener?
Ja, ich bin schon Badener, wenn ich will. Also badisch schwätzen kann ich schon. Dort geboren, zur Schule gegangen. Ja, Freiburger Bobbele, wenn man so sagen kann. Ich habe noch 4 Geschwister, wir sind 5. Mediziner, Musikerfamilie. Und es stimmt schon, Musik war ständig bei uns zu Hause. Und ich als jüngstes von den Geschwistern habe das dann irgendwie so mitbekommen einfach. Das ist ganz normal, wenn die Geschwister schon Geige oder Klavier zu Hause spielen oder ins Orchester zur Probe, dann wird man so mitgenommen. Und es ist wirklich Musik mit der Muttermilch aufgesogen, das stimmt.
Was ist denn das schönste badische Gericht für Sie?
Oh je, Mama-Küche, das kann man nicht anders beschreiben. Mein Gott, da gibt es so viele Sachen. Und wir haben auch so viele wunderbare Restaurants im Schwarzwald. Ich liebe Berge, also das muss dann immer verbunden werden. Ein spezielles Gericht, jetzt kann ich nicht sagen, aber die Mama-Küche ist einfach
das. Und das schönste badische Wort?
Oh Gott, oh, Freiburger Bächle, sagen wir es mal so.
Die Dreisam?
Nee, die Freiburger Bächle sind die kleinen Flüsschen in der Innenstadt, wo man, wenn man reinfliegt, man sagt, man muss dann einen Freiburger heiraten. Es gibt so viele schöne Sachen in Freiburg.
Offensichtlich sind Sie noch nicht reingeflogen, denn eine Freiburgerin ist nicht Ihre Frau geworden. Aber bleiben wir erstmal bei der Familie. Der Vater aus dem Iran, aber in Indien aufgewachsen, die Mutter deutsch. Wie international ging es denn bei Ihnen zu Hause zu?
Wir sind eine sehr internationale Familie. Also wie gesagt, so das Asiatisch-Orientalische kommt von meinem Vater her. In den 30er Jahren ist er da geboren im Iran, damals noch Persien, und dann sind seine Eltern, er war Baby, sind sie nach Indien, nach Bombay ausgewandert, haben dort ein Café-Restaurant aufgemacht. Es war alles vor der ganzen Schah-Geschichte. Dann erst mit 18 zum Medizinstudium nach Freiburg gekommen, und das war Ende 50er Jahre, also man kann sich das manchmal gar nicht mehr vorstellen, und hat dort dann wirklich wie aus tausend einer Nacht eine blonde, blauäugige Freiburgerin dann dort, hat sich verliebt.
Wahrscheinlich im Bächlein gestolpert.
Nicht ganz, aber er hat gewohnt bei meiner Großtante, wo eben meine Mutter ein- und ausgegangen ist. Und dann, ja, ist es passiert. Und daraus dann entstanden natürlich die ganzen Verbindungen in der Familie. Das ist eine sehr internationale Familie. Also ich habe Verwandte in Australien, USA, Kanada, England. Es ist eine sehr offene Familie, und das kann ich meinen Eltern nicht genug danken eigentlich. Heutzutage dieser Horizont, dieses Weitsichtige, dieses offene Sein, was wir auch in der Musik immer mitbekommen, wenn wir reisen. Natürlich gibt es Grenzen, aber eigentlich sind wir alle eins und sind miteinander verbunden, und es gibt viel mehr, was uns verbindet, als was uns trennt. Und das haben wir eigentlich schon auch von zu Hause mitbekommen. Die Türen waren offen und herzlich und warm.
Die Türen waren vor allen Dingen offen für Musik. Und die Auswahl wiederum, die ist sehr mitteleuropäisch, wenn nicht gar deutsch geprägt. Anton Bruckner steht am Beginn, der Anfang der 9. Sinfonie.
Thank you.
Ein Ausschnitt aus der 9. Sinfonie von Anton Bruckner mit dem London Symphony Orchestra unter Bernhard Haitink und gewünscht vom heutigen Studiogast David Afkam. David, Klavier und Geige, das waren aber eigentlich Ihre Ausgangsinstrumente. Sie waren Jungstudent in Freiburg, haben dann aber doch entschieden, nach Weimar zu gehen zum Dirigierstudium. Warum haben Sie denn sich von beiden Instrumenten verabschiedet?
Ja, ich wusste, dass ich weder Geige noch Klavier, also als eigenständiges Instrument studieren wollte, weil irgendwie das war, also mich hat sehr vieles interessiert, auch in der Schule. Ich habe sehr gute Lehrer gehabt, Sprachen sehr gemocht, auch die Naturwissenschaften. Ich war sehr vielseitig interessiert, immer noch.
Was eine große Gefahr sein kann, gerade wenn man Musik macht und sich eigentlich auf eines konzentrieren müsste.
Ja, die Schwierigkeit hatte ich sehr gespürt. Ich habe aber infolgedessen auch vieles ausprobieren können. Also ich habe in Bremerhaven Regieassistenz gemacht, Othello, im Krankenhaus gearbeitet und dann im Rahmen auch von meinem Jungstudium kam auch schon Dirigieren dazu und habe dann einfach gedacht, Mensch, David, jetzt probier das mal wirklich bewusst aus. Such dir einen Lehrer ganz konkret, der soll schauen, ob ich Talent habe oder nicht. Und ich habe schon gespürt, das muss ich einfach ausprobieren und habe es ausprobiert und stand dann vor meinem Orchester und wusste, das ist es und nichts anderes. Es ist einfach ein Beruf, wenn man so sagen kann, vielleicht mehr, es ist eine Berufung, was unglaublich reich ist. Es geht nicht nur um diese schwarzen Punkte auf diesem weißen Papier, sondern es geht um Aussage, es geht um Geschichte. Wenn man Oper macht, kommt die Sprache dazu, die Literatur. Wenn man ein Lied analysiert, was dann verbunden ist, irgendwie instrumentiert von einem Komponisten zu einer Orchesterfassung, dann geht es um die Gedichte. Es hört nicht auf und wir sprechen noch nicht mal über die ganze Psychologie, wenn man vor den Musikern spricht und dieses Menschliche. Auch ein Punkt, der wichtig war bei mir mit dem Klavier, was sich dann später bei mir eben dann durchgesetzt hat, war ich doch alleine. Und ich habe gespürt, auch von meiner Zeit als Geiger im Orchester, dass mir das gefehlt hat, dieses gemeinsame Musizieren. Klar, Kammermusik habe ich auch gemacht, aber es ist doch nochmal was anderes, mit einem Ensemble, größerem Ensemble zu spielen, als doch alleine mit diesen schwarz-weißen Tasten.
Ja, mehr noch, das Ensemble zu leiten, da vorne zu stehen und zu sagen, wo es lang geht. Sie haben eben schon im Vorgespräch gesagt, in Weimar, dort wo Sie studiert haben an der Hochschule, kam man sehr schnell vors Orchester. Wie war denn Ihre erste Erfahrung vor einem ganzen Sinfonieorchester stehend?
Ja, das ist unglaublich. Ich weiß noch ganz genau, es war die Jena Philharmonie mit Fidelio-Ouvertüre und das Chaos aus Haydns Schöpfung. Und ein Klangrausch, den man erstmal gar nicht so richtig aufnehmen kann. Es ist überwältigend. Man muss lernen zu filtern, die Ohren zu selektionieren, sozusagen auf die einzelnen Stimmgruppen. Das braucht Zeit, das braucht Erfahrung, braucht auch einen kühlen Kopf. Das geht nicht sofort. Man ist sofort eigentlich immer mit dem ganzen Herz immer dabei. Aber das ist Teil der Erfahrung. Und Weimar insofern war sehr gut, weil man einfach viele Möglichkeiten hatte, vorm Orchester zu stehen. Eine wunderbare Hochschule. Und gleich wirklich diese praktischen Erfahrungen am eigenen Körper sozusagen zu erfahren, das war goldeswert und ist goldeswert für jeden angehenden Dirigenten am Anfang.
Sie waren dann auch sehr schnell sehr erfolgreich. Sie haben den Donatella Flick Dirigierwettbewerb in London gewonnen 2008. 2010 waren Sie der erste Preisträger des Nestlé in Salzburg Festival Young Conductors Award. Und Sie haben schon während des Studiums, und jetzt kommen wir zu der Verbindung zur ersten Musik, Bernhard Haitink kennengelernt, bei dem Sie assistieren durften.
Genau.
Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ja, mit Herrn Haitink, mit Bernhard kam die Begegnung so, dass ich während des Studiums, das war vielleicht das erste, zweite Semester, also wirklich noch ganz am Anfang, ich eine Ausschreibung gesehen habe für einen Meisterkurs in Luzern mit eben Bernhard Haitink. Und ich dachte, komm, was hast du zu verlieren? Melde dich doch einfach mal an. Kannst ja nur lernen, in Anführungsstrichen. Und wurde tatsächlich eingeladen und dann beim Auswahldirigat auch als aktiven Teilnehmer vors Orchester geschickt mit Bernhard zusammen. Und da kam dann der erste Kontakt zustande. Und ja, das ist schwer in Worte zu fassen, was man und wie man von so einem Meister, und ganz bewusst dieses Wort gewählt, für mich ist er ein Meister, ein Mentor. Natürlich, wir haben dann über Musik gesprochen, über wie man analysiert, wie man eine Partitur liest, ein Brahms oder eben auch ein Bruckner 9. Aber das Geheimnis, wie dann Klang entsteht, wie man formt mit einem Orchester zusammen, das habe ich dann eigentlich erst erlernen können, als ich dann eingeladen wurde, ihm von ihm persönlich, ihm zu assistieren, beispielsweise auch im Konzertrepertoire Amsterdam oder in Chicago Symphony oder London Symphony. Und da eines der ersten Werke, die ihm auf dem Programm stand, war Bruckner 9 eben in Amsterdam mit Bernhard Haitink. Und das ist so interessant. Ich habe ihn gefragt, Haitink, wie kriegen Sie Ihren Klang? Weil in 5 Minuten, egal vor welchem Klangkörper er stand, hatte er seinen Klang. Und er sagt, David, ich weiß nicht. es kommt einfach. Und diese Art, etwas entstehen zu lassen, das ist schon ein bisschen zen-artig ab und zu, wenn man darüber spricht, Klang und Orchester, es ist immer ein mystisches Thema. Das habe ich von ihm gelernt oder bin immer dabei, noch das zu lernen. Entstehen lassen, Vertrauen zu haben, zu wissen, wann man Impulse geben muss, aber wo man auch loslassen muss, damit die Orchester spielen dürfen, frei haben, spielen zu können, atmen zu können. Das ist eine Schule, da bin ich sehr dankbar und weiß manchmal gar nicht, wie man genug danken kann für diese Philosophie auch von so einem Meister.
Nun braucht man natürlich viel Selbstbewusstsein. Sie haben gesagt, schon im ersten Semester haben Sie sich für diesen Kurs angemeldet. Dafür braucht man auch viel Selbstbewusstsein. Wo kommt das her?
Ja, weiß ich nicht. Ich bin eigentlich ein großer Zweifler, ein Zweifler vor allen Dingen an mir selber, das muss ich auch gestehen. Aber trotzdem überwiegt dann die Freude und die Kraft durch die Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin meistens viel mehr aufgeregt vor Proben als vor Konzerten, weil bei den Konzerten ist man gemeinsam in der Sache und kann musizieren und Dinge können entstehen, aber in der Probe muss man ganz genau planen und eben auch die Chemie muss stimmen zwischen Orchester und einem selber. Der eine hat schlecht geschlafen, der andere gut geschlafen. Das sind so viele Energien, die da rumfleuchen im Raum. Das ist schwer manchmal zu bündeln und diesen Fokus zu finden, aber die Lösung ist immer die Musik. Und vielleicht als Antwort, woher Selbstbewusstsein und diese Kraft, es ist am Ende die Musik.
Und wie war das 2010, als Sie dann vor dem Gustav Mahler Jugendorchester in Salzburg standen und Schostakowitschs 10. Sinfonie dirigiert haben als Teil dieses Wettbewerbs des Young Conductors Awards?
Ja, das war ein unglaubliches Gefühl. Ich war schon Assistent von dem Gustav Mahler Jugendorchester seit 2009. Insofern kannte ich das Orchester. Aber in Salzburg natürlich aufzutreten, das ist schon eine große Sache. Ja, und da diese Schostakowitsch-Szene, die ins Mark fährt, wirklich dann dort zu spielen in der Felsenreitschule, kann ich mich noch ganz genau erinnern. Das war ein großes, großes Erlebnis.
Das Allegro, der zweite Satz aus der 10. Sinfonie von Dmitri Schostakowitsch, aufgenommen beim Preisträgerkonzert des Orfeo d'Or der Salzburger Festspiele, der Young Conductors Award, der damals zum allerersten Mal ausgelobt an David Afkam ging und der ist heute mein Studiogast hier in Meine Musik auf BR Klassik. Wie, David, ist dieser Wettbewerb eigentlich vonstatten gegangen? Also worin bestand der Wettbewerb? Wie lief das in Salzburg ab? Es gab ja eine Vorauswahl, aufgrund der Sie dann schon nach Salzburg eingeladen waren. Aber wie funktioniert so ein Wettbewerb?
Also damals war das so, dass es eine Vorauswahl getroffen worden ist von einer Jury. Unter anderem war da Mitsuko Uchida auch in der Jury. Und dann gab es einen Auswahldirigat. Damals war das mit dem Gulbenkian Orchestra in Lissabon, wo jeder der drei Teilnehmenden dann, am Ende waren es drei Finalisten, ein klassisches, romantisches Werk, Sinfonie oder einzelne Sätze und plus auch etwas mehr oder minder zeitgenössisches im Programm haben sollte. Ich erinnere mich, ich hatte noch Schubert Unvollendete und wenn ich mich nicht irre, ein Werk von Hindemith, ich kann mich aber nicht mehr ganz genau erinnern. Und dann aufgrund von dessen Auswahldirigat in Lissabon wurde dann eine Entscheidung getroffen, wer diesen Preis erhalten soll. Und das war dann in 2010 eben ich. Und das führte dann zu dem Konzert in Salzburg mit dem Gustav Mahler Jugendorchester. Mit eigenem frei zu wählendem Programm. Und da war eben bei mir Ligeti-Atmosphäre. Ich verbinde sehr viel mit Ligeti. Das ist da entstanden, Ligeti-Atmosphäre, Beethoven drittes Klavierkonzert mit Till Fellner und eben dieser Schostakowitsch-Szene in Salzburg.
Wie lief das konkret, dieser Wettbewerb in Salzburg, ab?
Das war so, dass ich mein eigenes Programm gewählt hatte und dann haben wir, ich glaube, 3 Tage Probenzeit angesetzt bekommen. Wir hatten einen Probenraum bei Salzburg und dann mussten wir dort einfach das einstudieren und dann ging es auch schon los. Generalprobe wurde mitgeschnitten und dann das Konzert selbst. Ja, so war das. Es ging recht kompakt zu, muss ich sagen. Aber das Schöne war, dass ich das Orchester natürlich kannte, weil ich eben auch Assistent war. Und trotzdem ist es ein Unterschied, ob du da nur ein Assistent bist oder eben ein eigenständiger Maestro und dann da vorne stehst und das leiten musst.
Was macht eigentlich ein Assistent? Der Begriff ist schon mehrfach gefallen, aber was macht ein Assistent eines möglicherweise auch berühmten Dirigenten, wie Sie es waren, bei Bernhard Haitink?
Also es ist unterschiedlich. Also ich hatte verschiedene, die erste größere Assistenz war eben durch das Gewinnen des Donatella Flick Wettbewerbs in London, wo man dann Assistent des London Symphony Orchestras wird. Da ist es so, dass man seine Projekte quasi selber wählen kann und dann ist man da, man hat die Möglichkeit zuzuhören, man kann im Orchester Korrekturen geben, man bekommt Kontakt zu dem Maestri und kann Dinge erfragen und da können sich weitere Kontakte entwickeln. Man erhält Education-Projekte, Kinderkonzerte, muss auch auf Tourneen teilweise, um vielleicht einspringen zu müssen. Bei London Symphony mit Maestro Heiting war es ähnlich, wobei man dann wirklich ganz konkret mit Herrn Heiting, wo wirklich Proben, Korrekturen notwendig waren, dann Feedback zu geben an den Trompeter, ist man dann gegangen zu dem Hornisten oder wirklich an der Stelle nochmal, könnten wir vielleicht da und das ändern, bis hin wirklich zu Proben übernehmen, weil Maestro es nicht gut ging, Konzertgebäude erinnere ich mich noch, habe ich eine komplette Generalprobe und fast auch das Konzert übernehmen müssen. Chicago haben wir ein Konzert geteilt. Ich bin nach Asien mit dem Chicago Symphony Orchestra oder mit London Symphony auch gegangen, mit Heiting. Also bei Mahler Jugendorchester ist die Aufgabe zum Beispiel so, dass man wirklich über 10 Tage lang quasi das Orchester einstudiert. Es sind ja immer wieder neue Mitglieder im Orchester, die müssen eingeschworen werden auf den Klang des Gustav Mahler Jugendorchesters, die Philosophie bekommen. Da spielt Abbado eine große Rolle, der damals künstlerischer Leiter gewesen ist, mit dem ich auch eine von der Philosophie her eine enge Verbindung doch habe aufbauen können, wo man wirklich ein Orchester formen muss. Und dann kommt der Maestro und übernimmt.
Also, aber wie ist es, wenn man so jung ist und sich erstmal Autorität verschaffen muss, möglicherweise aber einem Orchester gegenübersteht, in dem unglaublich viele gestandene Musiker sind? Ist das überhaupt möglich? Kann man das oder wie haben Sie das geschafft?
Es ist nicht einfach. Auch da die Lösung ist die Musik. Wenn die Musiker merken, es geht nicht um einen selbst, es geht nicht um heiße Luft, dass man da irgendwelche Pirouetten dreht, sondern es geht wirklich um Musik machen und dem Dienen der Musik, dann hat man eigentlich den Großteil, sage ich mal, der Musiker auf seiner Seite. Manchmal ist es eine Frage der Chemie. Natürlich, es kann nicht immer nur funktionieren. Aber im größten Teil war ich recht glücklich und bin sehr dankbar, dass es bis jetzt auch ganz gut funktioniert hat.
Das Deutsche Sinfonieorchester Berlin mit der 3. Sinfonie von Johannes Brahms und David Afkam. Mit Bedacht haben Sie den 2. Satz, das Andante, daraus gewählt. Warum?
Ja, die 3. Sinfonie bedeutet mir schon sehr viel von Brahms. Überhaupt Brahms ist mir sehr nahe. Das ist auch ein Komponist, den ich seit der Kindheit sehr oft gespielt habe. Neben Beethoven, Mozart, Haydn, Schubert, Schumann, das sind so die Grundpfeiler. Aber diese 3. Sinfonie von Brahms ist die 1. Sinfonie von Brahms, die ich selber dirigiert habe. Unter anderem auch, und da ist auch wieder eine Parallele, in dem 1. Meisterkurs mit Bernhard Heiting. Da war diese Sinfonie auf dem Programm und da weiß ich noch, 2. Satz stand auf dem Pult und ich habe angefangen und dann kam er, stand er neben mir und hat sachte meine Hand genommen, hat gesagt, darf ich mal? Und hat mein Taktstück genommen und hat sich selber vor das Orchester gestellt und sofort klang es ganz anders. Er hat natürlich auch den Bonus, dass er der Meister ist und dann alle ganz anders schon Aufmerksamkeit mitbringen. Aber ja, da habe ich kapiert, was das für eine besondere Art ist zu dirigieren. Er führt von innen. Es ist kein von außen aufoktroyiertes Dirigieren. Natürlich, er weiß ganz genau, wo er konkret führen muss und Impulse setzen muss, aber er formt von innen. Und es ist eine Art, also ich weiß noch ganz genau, ich stand neben ihm und ich habe einen unglaublichen Willen und mentale Kraft von ihm ausgehend gespürt. Und das ist etwas, was ich heutzutage ja nicht mehr so oft sehe, dass man das man so von innen führt und dadurch entwickelt sich auch ein schöner Klang. Es kommt, die Musiker müssen, sind gezwungen, auf sich zu hören. Es kommt aus der Kammermusik, es entsteht aus dem Atmen und wird dadurch unglaublich nobel und edel, der Klang. Also diese Art des Dirigierens, das, ich glaube, braucht länger, dass man das bekommt, aber war ein sehr besonderer Moment, das zu erleben. Ja.
Mir fällt immer wieder auf, David Afkam, Sie benutzen ganz oft das Wort Klang und auch das Wort Klangkörper, was ein Wort ist, was ich für ein Orchester ganz ungern einsetze. Mhm. Aber bei Ihnen kommt das sehr natürlich und, glaube ich, auch mit Bewusstsein, dass Sie vom Klangkörper sprechen.
Ja,
Klang ist was ganz Wichtiges bei Ihnen.
Ja, was machen wir? Am Ende, wir sortieren ja nicht nur Luft vor einem Orchester und sind da, um irgendwie Polizei zu spielen. Also das ist, glaube ich, die niedrigste Art, ein Orchester zu führen. Am Ende geht es um Klang, um Klangformen, um teilweise, das ist jetzt abhängig vom Stil, ob man in einem romantischen Stil ist, Klangstil, oder ob man in einem impressionistischen, wo es um Poesie, wo es um Farben, wo es um ja, Düfte auch geht, oder eben in einer Schostakowitsch-Szene um politische Themen, sagen wir mal. Am Ende führt es doch zum Klang und wie man den Klang formt, Klangkörper, Klangensemble, ja, das ist einfach von mir jetzt ein gewählter Begriff, da ist jetzt nicht unbedingt jetzt was Besonderes dabei. Aber am Ende ist es natürlich unser Instrument und wir müssen darauf spielen und wissen, was für Register man ziehen kann, darf, soll, um in diesen Weg, den man sich im Geiste schon vorher am Partiturstudium, das ist ja ein ganz trockenes Studium zu Hause in den vier Wänden, sich zurechtgelegt hat, ob man da dann auch hinkommt. Und das Schönste ist, dass es immer ein Kompromiss ist, weil wir kommen vor ein Orchester oder Chor und die bieten natürlich erstmal was an. Und das dann gemeinsam mit dem, was man in sich spürt und hört, dann zu erarbeiten und daraus etwas Neues zu entstehen, das ist eigentlich das Schönste.
Aber es ist doch sicherlich auch ein Energieaustausch zwischen einem Klangkörper und dem Dirigenten.
Großer Energieaustausch, abhängig auch vom Programm, unglaublich belebend. Also ich habe jetzt gerade Anfang der Saison in Madrid mit meinem Orchester die Schöpfung machen dürfen, mit meinem Chor zusammen. Und das hat mich so wieder belebt, eine Energie gegeben. Andere Programme muss man unglaublich viel Energie geben, ja, wo man die verschiedenen Energien, auch wenn es komplexe Werke sind, zusammenhalten muss und auch Konzentration vom Willen her unglaublichen Energieaufwand darstellt. Es geht natürlich um Energieaustausch und
wie ist das bei Gustav Mahler?
Bei Mahler ist es auch im Vergleich zu Bruckner, wir haben vorhin darüber ein bisschen gesprochen, abhängig von der Sinfonie, beispielsweise auch vor der Heinz-Schöpfung durfte ich Mahler 5 machen in Oslo wieder mal. Und da muss man unglaublich viel Energie reinlegen. Es ist sehr viel physische Energie dabei, aber natürlich auch mental. Mahler hat ein Talent zum Leiden, das kann man nicht einfach nur so nebenher. Nein, man muss das durchleben, das ist existenziell, man muss an den Abgrund gehen, man kann nicht einfach nur das aus dem Handgelenk dirigieren, das geht nicht, dann funktioniert Mahler nicht. Anderes bei Bruckner, der mir auch unglaublich nahe liegt, vielleicht auch dadurch, dass Haitink ein Meister von mir darstellt, Mahler, Bruckner, das habe ich mitnehmen dürfen. Bruckner ist aber so eine metaphysische Energie, so eine metaphysische Kraft, da kann man öfter loslassen und es ist wie, wenn man auf einem Berg steigt, dann sieht man diese ganze Weite und dieser, ich begebe mich auf ein gefährliches Terrain, Musik und Wort, aber manchmal habe ich mehr Energie nach einer Bruckner-Sinfonie als nach einer Mahler-Sinfonie, aber es ist auch sinfonieabhängig, also schwer in Worte zu fassen.
Ein Ausschnitt aus der 4. Sinfonie von Gustav Mahler, hier mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Claudio Abbado und gleichzeitig Wunschmusik von David Afkam, der heute mein Studiogast in meiner Musik auf BR Klassik ist. Mahlers 4., der erste Satz, bedächtig, nicht eilen, so steht drüber. Was verbinden Sie mit dieser Sinfonie?
Ja, diese Sinfonie liegt mir auch sehr nahe. Erstens erinnere ich mich an das erste Konzert, das ich live mit Abbado erleben durfte, eben genau, wo diese CD entstanden ist. Da hat mein Bruder, der ist Bratschist bei den Berliner Philharmonikern, damals gesagt: David, komm, vergiss dein Studium in Weimar, du musst jetzt kommen, Abbado ist da, du musst den Proben zuhören. Und ich bin natürlich dann gleich nach Berlin gefahren. Sehr interessante Proben, aber noch viel interessanter dann das Konzert, weil auch da Sachen entstanden sind, die man in den Proben nie hätte ahnen können, dass dann solche magischen Momente da entstehen könnten. Und ja, ein paar Jahre dann später stand bei mir selber dann als eigenständiger Maestro von der Orchestertournee an Ostern 2014 die Maler 4 auf dem Programm. Und da habe ich meine zukünftige Frau kennengelernt, eben Christiane Karg. Und insofern, diese Sinfonie bedeutet mir sehr viel. Es ist was ganz Besonderes.
Wenn man sie beide kennt und wenn man sie beide hört, dann höre ich sehr viele Ähnlichkeiten. Die Art und Weise, wie fokussiert sie auf Musik sind und wie fokussiert sie auch auf ihre Arbeit sind. Sind sie sich tatsächlich so nah, so ein Pendant oder sind sie sehr gegensätzlich?
Nein, wir sind eigentlich, naja, gleich sind wir nicht, Gott sei Dank, aber wir teilen schon sehr viele Ansichten über Musik oder auch über das Leben, über Moral, Werte. Da sind wir schon sehr einer Meinung, kann man sagen. Wo wir auch einer Meinung sind, ist, dass, obwohl wir sehr gerne gemeinsam musizieren, wir wollen das nicht zu einer Normalität werden lassen. Wir planen jetzt nicht, ah ja, okay, weil wir zusammen sein können, auch dann in der Zeit machen wir doch da zusammen diese Konzerte und dieses Projekt. Nee, das haben wir bewusst so, halten wir klein. Wenn es was Schönes ergibt, machen wir das. Also wir hatten nach dieser Maler 4 und auch Berg 7 frühen Lieder übrigens war auch auf dem Programm wunderbar, hatten wir ein Fauré-Requiem. Aber dann eben das nächste Projekt, was dann entstanden ist, war eine CD mit den Bamberger Symphonikern. Parfum.
Eine Koproduktion mit dem
Eine
Bayerischen Rundfunk.
korrekt und fast basierend ist auf französischer Poesie, also was dann Debussy oder ja, Duparc oder Küchlin oder auch eben Britten vertont hat. Und wie ich finde, eine sehr schöne CD entstanden ist, ja.
Sie haben sich ausgewählt L'Enfance aus den Quatre Chansons von Benjamin Britten. Warum gerade dieses?
Ich hätte auch andere jetzt wählen können aus der CD, aber uns beiden gefällt dieses L'Enfance sehr. Vielleicht, weil das auch eine Geschichte ist, die unter die Haut geht. Man hört ein Kind auf einer Flöte oder auf einem, ja, in der Instrumentierung ist es eine Flöte, spielen draußen im Garten vor dem Haus und innen drin wirklich wie schwarz und weiß eine Musik, die ganz tragisch und düster ist. Und das ist die Mutter, die stirbt. Und das Kind merkt es nicht und spielt weiter. Und instrumentiert unglaublich, die Geschichte geht unter die Haut und wie wir beide finden, einfach ein Lied, was perfekt entstanden ist durch Britten Sand.
Dann hören wir jetzt noch L'Enfance aus den Quatre Chansons von Benjamin Britten mit Christiane Karg und David Afkam am Pult der Bamberger Symphoniker. David, danke für den Besuch hier im Studio. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche Ihnen und Christiane Karg alles Gute und ja, hoffe, dass Sie uns bald wieder besuchen und dann mit den ganzen Kammermusikwünschen, die wir heute nicht untergebracht haben, eine ganze Sendung bestreiten.
Sehr gern. Herzlichen Dank.